Einen schönen guten Morgen auch an alle, die noch dazugekommen sind und alle, die heute zum ersten Mal da sind. Ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich, dass ihr da seid. Und ihr wisst ja, ich kann es so ein bisschen nachempfinden. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal hier in den Gottesdienst gekommen bin. Das ist schon jetzt ein paar Jahre her. Aber unvergesslich, wirklich. Ich habe gespürt, da ist Gott da. Ich habe von der Predigt kein Wort verstanden. Vielleicht geht es dir heute auch so. Gott bewahre, vielleicht. Und meine Erwartung ist realistisch. Aber ich habe gewusst, hey, ich habe das noch nie erlebt, aber ich habe gespürt, Gott ist da. Er ist real und er ist da, wie als ob er auf mich warten würde. Bis heute packt mich das. Und deswegen, egal wie jung du bist oder egal wie alt du bist, Gott kennt dich und er sieht dich und er freut sich richtig, dass du da bist. Und er kennt dich. Cool. Wir befinden uns ja jetzt vom Kirchenjahr gesehen zwischen Ostern und? Ganz genau. Also ich merke, ihr seid richtig tippitoppi drauf. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist das ja eine Zeit, die durchaus spannungsgeladen war. Da erzählen Leute, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Die, die dabei waren, die das mitbekommen haben, die waren total berührt auf der einen Seite. Dann hat es so viele gegeben, die das nur von Erzählungen wieder gehört haben. Die waren total zerrissen. Sollen wir das jetzt glauben oder nicht glauben? Jesus ist ja nur dort oder da in unterschiedlichen Erscheinungsformen, hat er sich den Menschen gezeigt. Also leicht hat es Jesus den Menschen nicht gemacht. Dann die Emmaus-Jünger waren total in der Diskussion am Weg. Er schließt sich ihnen an, die waren so vertieft in die Gespräche, dass sie überhaupt nicht mitbekommen, dass Jesus da mit ihnen unterwegs ist. Er fragt sie dann noch, worüber sprecht ihr? Und er sagt, na, hast du das nicht mitbekommen? Bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht mitgekriegt hat, was jetzt so aus dem passiert ist? Und er sagt dann, was denn? Also pädagogisch ist das Meisterklasse. Von der, der die Hauptperson war in dem Geschehen, er dann sagt, erzähl mir einfach nochmal, was war da genau? Weißt du? Ja, spannend. Und dann ist er ihnen in verschiedenen Formen ist er ihnen begegnet. Und dann der Thomas. Also ich mag, wie ehrlich die Bibel die Dinge beschreibt. Sie glorifiziert die Dinge nicht und quasi alles transzendent, supernatural, perfekt, ideal, sondern das ist der Staub des Lebens. Die Leute haben sich einerseits gefreut, andererseits waren sie total verängstigt und außer Rand und Band. Die ganzen Emotionen, alles wird hier ehrlich geschildert. Einige waren total neugierig und waren richtig ready, um das zu erfassen, was da zu Ostern passiert ist. Einige Leute haben immer noch gezweifelt und waren skeptisch. Ich möchte heute hier anschließen an diese Szenerie, an dieses Geschehen und darüber sprechen, wie wir es schaffen können, wie wir es lernen können, mutig zu glauben inmitten von Zweifel. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, denn zu glauben ist eine Sache, mutig zu glauben ist eine andere Sache. Mutig zu glauben und zu leben als Christ ist echt eine Herausforderung heutzutage. Und alles andere ist selbstverständlich. Kurz eine Statistik. In Europa bekennen sich 537 Millionen Menschen zum christlichen Glauben. 537 Millionen Menschen. Das sind immerhin 75% der Bevölkerung von Europa. 75%. Also wenn man sich das mal anschaut und wirken lässt, würde man denken, wow, das ist gut. Das stimmt. Andererseits, wenn ich mir die Entwicklungen anschaue, unsere gesellschaftlichen Entwicklungen, unsere politischen Entwicklungen, unsere sozialen Entwicklungen, unsere technischen Entwicklungen, in Österreich oder auch in Europa, dann tut sich in mir da eine Kluft auf zwischen Annahme dieser Zahl 75%, 537 Millionen Menschen auf der einen Seite und auf der Wirklichkeit auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir tut sich da eine Kluft auf. Da bringe ich irgendwie etwas nicht ganz zusammen. Wenn ein Christ verstanden hat, worum es beim Christsein geht, und er ehrlich und aufrichtig danach handelt, dann wird das in einer Weise sichtbar werden und erkennbar sein. Stimmt's? Das ist es. Und wenn wir sagen, dass in Europa 537 Millionen, sprich 75%, das ist ja doch die Mehrheit, würde ich sagen, oder? Wenn jemand gewählt wird mit 75%, kann er sagen, ja, hat der absolute Mehrheit. Oder? Genau. Und wenn das verstanden wird und gelebt wird, dann würden wir in einer anderen Welt hier in Europa leben, ist meine tiefe Überzeugung. Wisst ihr, wesentliche Errungenschaften in unserer westlichen Welt, die unser Zusammenleben gewähren, gründen sich eindeutig und nachweislich auf christlich-ethische Werte und Überzeugungen. Ob das Gerechtigkeit ist, ein Leben in Frieden, absoluter Gewaltverzicht, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen, mit Waffen niederschießen, Leben auslöschen. Wie primitiv ist das? Wie primitiv ist das? Oder ein Leben in Freiheit. Auch Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Der Ursprung von Bildung. Das geht ja, wir haben immer gesagt, wir danken dem Herrn für die Maria Theresia, die die Schulpflicht eingeführt hat. Immer noch den Ferien. Haben wir gesagt, Vater Gott, danke vielmals für die Maria Theresia, für die Schulpflicht, dass die Kinder wieder was lernen können. Natürlich, selbstverständlich. Na, nur darum geht's. Ja, keine Frage, nicht. Oder Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit. Ihr Lieben, das kommt alles noch einmal viel weiter vorher aus urjüdischen, hebräischen Denken, aus den Schriften eines Mannes namens Mose. Wurden hier ganz viele Erkenntnisse, soziale Rahmenbedingungen übernommen, damit ein Zusammenleben als Gesellschaft lebbar ist. Und genau, Krankenversorgung, Gerichtsbarkeit. Entgegen der Statistik kann man zu Recht behaupten, dass wir zunehmend in einem Klima von Zweifel und Entchristlichung oder vielleicht besser gesagt Antichristlichung leben und sich stattdessen verschiedene Formen von aggressiven Ideologien, Weltanschauungen und narzisstischen Machtinteressen breitmachen. Das sehen wir im Kleinen, im Großen und im ganz Großen. Die Linien sind immer ganz ähnlich. Die Prinzipien und die Grundsätze sind immer ganz ähnlich. Margrethe hat es beim Morgengebet, Mitarbeitergebet gesagt, unser Hanno hat vorgestern ein Team-Meeting gehabt mit Kollegen und ihr Chef hat gesagt, ich möchte auch in unserem Gespräch fragen, ob hier von unserem Team jemand an Gott glaubt. Und ein Raunen und eine Entrüstung ist durch das Team gegangen, quasi, was erlaubt sich der Chef, der so eine persönliche Frage stellt, ob jemand an Gott glaubt. Und dann am Abend hat sie sehr klar zu ihrem Glauben bekannt und sich geäußert und dann sind die Leute zu ihr gekommen und hat tolle Gespräche gehabt. So weit sind wir, dass wenn man sagt, hey, man ist gläubig, man glaubt an Gott, dass man mit großen Fragezeichen angeschaut wird. Deshalb möchte ich die Frage stellen. Eine Frage. Nein, das ist ein bisschen zu schnell. Bitte einmal noch zurück. Ja, das ist eine gute Frage. Was wäre anders, wenn sich die 537 Millionen Christen in Europa auf den Kerninhalt des Evangeliums und des christlichen Glaubens zurückbesinnen und beginnen würden, mutig daran zu glauben und konsequent danach zu handeln. Und ich rede da nicht von denen da, sondern von mir selber. 537 Millionen fängt irgendwo einmal an, bei eins. Und der eine, der möchte ich selber sein. Es macht einen Unterschied, wie ich mit meiner Frau lebe, wie ich mit ihr rede, ob ich Rücksicht nehme, ob ich sie fördere, ob ich ihr vergebe und um Vergebung bitte. Evangelium gelebt im Alltag. Ja? Nicht irgendwer, irgendwo, irgendwas, sondern wir selber. Evangelium im Kern verstanden und praktisch gelebt und umgesetzt. Und jeder von uns bewirkt hier einen massiven Unterschied zum Segen für unsere Gesellschaft in Wirklichkeit. Und umso mehr du Verantwortung hast oder in einer Position bist oder Geschäftsführer bist oder Lehrer bist oder Direktor oder Unternehmer oder was auch immer oder deinen Umkreis hat, du beeinflusst dein Umfeld durch dein gelebtes Christsein. Mehr als wir vielleicht denken. Du sagst, Herr, sie kann jetzt am Sonntag da vorne predigen. Das ist gar nicht der Punkt. Entscheidend ist nämlich, was ab 11.30 Uhr bis nächsten Sonntag um 10 Uhr passiert. Dein Leben ist die stärkste Message ever. Und das braucht nicht so hell und grell sein wie die Scheinwerfer da, sondern es kann ruhig ein bisschen, können auch Schatten dabei sein und muss nicht immer ganz so hell leuchten. Einfach normales Leben, normaler Alltag. Wenn man gestresst ist, wenn man schwitzt, wenn man merkt, ich fahre da heute wieder auf zum Gottesdienst und da fährt von mir eine Dame beim 70er mit 50. Ich sage es euch, ich komme da nicht recht drüber. Über das Auto auch. Ja, genau. Und ich merke dann, was treibt mich hier so an? Ich habe Zeit, ich habe keinen Stress, ich kann mir das leisten, dass ich da hinten nachfahre. Es ist ja Überholverbot. Was soll man? Das erzeugt in mir eine Spannung. Und dann sagt Margarete nur unverschämt. Ja, ist eigentlich gemein gewesen. Sagt er, was ist, wenn die Dame jetzt im Gottesdienst fährt? Dann sage ich, hallo Christi, schön, dass du da bist. Bist du der mich gerade überholt hat? Nein, Leute, relax, entspann dich. Ich glaube, ihr Lieben, es braucht Mut für uns selber, immer wieder, freshen Mut, dass wir unseren eigenen Glauben wirklich glauben. Und entdecken und verstehen, welche Power, welche Einfachheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, welche Wirkung und Auswirkung dieser einfache kindliche Glauben haben kann, wenn er vom Geist Gottes lebendig gemacht wird und sich mit unserem Herzen und Leben ehrlich verbindet. Dass wir unseren Glauben auch verstehen, begründen können. Warum bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Erklär's jemand in 60 Sekunden. Haben wir jetzt gehabt am Wochenende, Apologetik, ein ausgezeichnetes Seminar von Dynamis Kolleg, Werbeeinschaltung an der Stelle. Deinen Glauben zu begründen mit Menschen, die skeptisch sind, die zweifelnd sind, nicht ablehnend, sondern einfach nur skeptisch oder zweifeln. Leute sehnen sich nach dem Ehrlichen, nach dem Echten, wo sie entdecken, jawohl, das macht Sinn, das ist nachvollziehbar. Viele sagen, Glaube ist Privatsache. Fang mit jemand an, du kannst über alles Mögliche reden im öffentlichen Raum. Aber fang mit Jesus an, dann kommt so eine betretene Stille. Das ist so, wie wenn du sagst, hörst, David, wie führst du auf den Sportbuch? Magst du mir das sagen? Wisst ihr, dann auf einmal, das ist so wie beim Zoom, auf einmal das Foto einfroßt. Ich denke, Glaube ist persönlich, aber keine Privatsache, weil die Kreuzigung auch öffentlich stattfand. Und irgendwann wird sich jeder von uns auch öffentlich entscheiden müssen, auf welcher Seite er steht. Und es ist nichts Theoretisches, sondern ganz was Persönliches, Ehrliches, ganz face to face. Vier Augen gibt es da bei dem Treffen. Mutig zu glauben angesichts eines Umfelds, das wirklich entchristlicht ist, ist risikoreich, herausfordernd und manchmal echt anstrengend. Wenn man sich vorkommt wie ein Mensch vom Mars. So weit sind wir weg von Gottes ursprünglichen Gedanken. Aber nicht mutig glauben ist im Moment vielleicht einfacher, aber letztlich irreführend und die Folgen sind verheerend. Der Tod Jesu am Kreuz, seine Grablegung und seine Auferweckung sind das Kerngeschehen, worauf unser christlicher Glaube gegründet ist. Die entscheidende Frage und Auswirkung besteht jedoch darin, inwiefern wir uns persönlich damit identifizieren. Ihr Lieben, das ist der springende Punkt. Und die herrliche, befreiende, erlösende Botschaft besteht darin, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass Vergebung von Sünde und Schuld zu großer Freude führt im Leben. Es ist eine Entlastung, wenn wir wissen dürfen, hey, es gibt eine zweite Chance. Gott löscht uns nicht aus, sondern er sagt, hey, ich gebe dir eine zweite Chance. Ich kann dir vergeben. Bring mir dein Leben und ich mache es neu. Oder wenn wir wissen dürfen, Gott rechtfertigt uns vor Gott in Christus aus reiner Gnade durch den Glauben, dann wird die Folge sein, dass wir einen inneren Frieden spüren, der mit nichts auf dieser Welt vergleichbar ist. Wir dürfen wissen, Gott hat uns durch Jesus gerechtfertigt. Das ist ein Status, das ist ein Zustand, ein Seinszustand. Der ist nicht mehr von unseren guten oder unseren schlechten Werken abhängig, sondern wir sind, nächster Punkt, Kinder Gottes, seine Söhne, seine Töchter durch und in Christus Jesus. Ein paar praktische Beispiele. Wenn wir uns anschauen jetzt, wie können wir praktisch glauben, in welchem Rahmen, in welchem Setting funktioniert das? Manchmal denken wir, Gott hat uns ja die Bibel gegeben, das ist ja ganz klar. Was du lest die Bibel und dann tu das einfach und dann, das ist ja eh alles ganz klar. Genau, das ist, glaube ich, Gott der Fehler, den wir oft machen. Warum? Wenn das so wäre, dann würde es so etwas nicht brauchen. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Gesetzessammlung. Wisst ihr, worüber? Straßenverkehrsordnung. 1500 Seiten. Du sagst, nein, das ist nicht groß geschrieben. Das ist leider, ich brauche schon bald Brühe. Du sagst, das ist eh klar. Genau, das ist der Denkfehler. Dort, wo die Liebe schwindet, wird das Gesetz stark. Deswegen haben wir so viele Gesetze in unserem Land. Weil menschliches Halten normiert und geregelt und vorgeschrieben werden muss. Da steht drinnen, alle Verkehrszeichen werden da beschrieben. Eine Stopptafel. Ha? Extrem schwierig. Es wird genau beschrieben. Ich hatte Diskussionen mit einem Kollegen, was anhalten ist. Ja, ich habe verloren, weil meine Räder haben sich gedreht. Und er hat gesagt, Stopp ist Stopp. Die Räder stehen still. Deswegen braucht es Gesetze, die das lückenlos klären. Und ihr Lieben, wir sehnen uns ja manchmal, dass alles bis ins Detail irgendwie geklärt ist und beschrieben ist und definiert ist. Ursprünglich war das nicht so. Ursprünglich hat Gott gesagt, du, es gibt einen Weg, der heißt Vertrauen und ein Prinzip, das ist Liebe und wer in dem vollkommen ist, der weiß sozusagen, wo die Grenzen sind und wo menschliches Leben funktioniert. Israel wollte dann unbedingt auch seine Gesetze haben. Oder ich habe nur ein Beispiel auf Fußball. Könnte man sagen, das ist eh klar. Ein Feld, zwei Mannschaften, eine Linie, ein Ball und dann halt Leute, die halt umeinander rennen. Und jeder will den Ball ins jeweils andere Tor schießen. Ist eigentlich alles klar. Oder? Ja. Könnte man meinen. Dann gibt es so viele Regeln und Vorschriften. Und jetzt gibt es auch den Videobeweis, wo ganz genau bewiesen wird, weil das Urteil des Schiedsrichters, zweifelhaft. Es muss bewiesen werden. Es muss bewiesen werden, schwarz auf weiß, so wird es geregelt. Genau. Gott hat dem Volk Israel auch eine Lebensordnung gegeben. Einen Rahmen, wo er gesagt hat, hey Leute, das Zusammenleben soll hier geregelt werden. War ursprünglich nicht seine Idee. Weil wenn ich mit der Margarete unseren Alltag so regeln würde, dass wir unser Zusammensein auf gesetzliche Basis stellen würden und mit Paragraphen regeln würden. Ha? Aber genau so ist es. Paragraph 1, Verhalten beim Frühstück. Paragraph 2, Verhalten in der Küche. Furzen, Rübsen. Handy schauen. Na, lass mal das. Vielleicht jetzt zu heiß. Wenn wir Liebe verstanden haben, ihr Lieben, und Vertrauen, dann ist ganz, ganz viel gewonnen. Und wo die Liebe schwach wird, wird das Gesetz stark. Gottes Lebensordnung an den Mose, da Gott sprach zu Mose dort am Berg Sinai und er sagt, hey, ich gebe euch was aus Liebe heraus. Nicht um euch zu belasten und den Spaß zu verderben, sondern ich gebe euch einen Rahmen, der euch helfen soll, vernünftig, friedlich, gemeinsam zu leben. Und Gott sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist der erste Ausspruch. Gott sehnt sich danach, dass er unser, dein, mein persönlicher Gott und Herr wird. Das ist das Allererste und das Wichtigste. Dass wir merken, wir sind nicht losgelöst von Gott. Wir sind nicht unser eigenes Universum. Sondern Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Nicht, weil er uns brauchte, sondern weil er uns will. Das ist das Erste, das Wesentliche. Wer das verstanden hat, dass Gott dein und mein persönlicher Gott sein will, aus dem heraus erwächst alles andere. Wow. Und das ist eine Einladung, das ist keine Drohung oder keine Aufforderung, sondern Gott sagt, hey, ich möchte dein Freund sein, ich möchte dein Gott sein und mit dir die Ewigkeit verbringen. Du kannst dich für mich entscheiden. Ich brich nicht in dein Leben ein, sondern ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Das ist bombastisch, oder? Voll. Er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir verehren. Warum? Weil Gott wie ein Mensch Emotionen der Liebe und der Eifersucht hat. Er hat gesagt, du bist mir so wertvoll und wichtig, ich möchte, dass du dein Herz an niemand anderes verschenkst als mir. Wow. Wenn meine Frau oder jemand anderes sich um meine Frau machen würde, das kann er sagen. Du hast zusammengekramt, das ist ein Sprieder. Auch das ist eine Form. Wisst ihr, was ich meine? Gott ist es nicht egal, woran wir unser Herz hängen. Mit eifersüchtiger Liebe sehnt er sich nach dir, nicht nur noch ein Teil von dir, sondern nach deinem ganzen Herzen. Was dich ausmacht, was dich bewegt, was dir wichtig ist, was dich beschäftigt. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat, es gibt einen Tag, der für den Menschen bestimmt ist, eine göttliche Unterbrechung, einen göttlichen Rhythmus, der lautet, ein Tag in der Woche, hey, unterbrich, Zeit für Gott, Zeit mit deinem Umfeld, Zeit mit deinen Lieben, Zeit Gott zu feiern, Zeit das Leben zu feiern, gemeinsam Zeit zu haben füreinander, essen miteinander, lachen miteinander, was unternehmen miteinander, spielen miteinander, einander erzählen und mitteilen, was läuft gut, was ist schwierig, lachen miteinander, weinen miteinander, beten miteinander, Wort Gottes lesen miteinander. Das macht Sinn. Und jetzt höre ich in dieser Woche gelesen, eine große Handelskette möchte die Wochenstunden deutlich erhöhen, dass die Geschäfte noch länger geöffnet haben. Wie verrückt sind wir Menschen? Danke für den Einwand. Einen Sabbat, es braucht eine Unterbrechung. Ehre deinen Vater und deine Mama. Generationenverantwortlichkeit. Großes Thema. Du sollst nicht töten, sollst nicht die Ehe brechen, sollst auch nicht stehlen, ist nicht gut. Und nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen. Sollst nicht begehren, was deinen Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frauen, seine Knechte, seine Mägde, seine Rinder, Esel oder anderes, was ihm gehört. Das ist der Rahmen, den Gott uns gibt zum Schutz und Segen, wo wir mutig sein können, unseren Glauben zu leben. Ich mache jetzt keinen theologischen Vortrag in Richtung die Bedeutung des Gesetzes. Israel konnte das Gesetz nicht aus eigener Kraft erfüllen. Es wurde immer wieder schuldig und uns geht es ja, glaube ich, ganz ähnlich. Es gibt nur einen, der dieses Gesetz auf Punkt und Beistrich erfüllt hat, und das war Jesus. Ja. Und Jesus hat uns eine neue Ordnung gegeben, eine Leitkultur in der Bergpredigt gehalten, aber ich will da jetzt gar nicht mehr weiter reingehen, sondern in die Zielgerade kommen. Was sagt Jesus? Also wenn ihr versteht, dass eure Beziehung zum Vater das wesentliche Fundament ist für euren Glauben, für euer Leben als Christen, dann wirst du automatisch entdecken, dass das Auswirkungen hat für dein eigenes Leben. Liebe Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Es gibt Gott, es gibt dich selber und es gibt den Nächsten. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Und Jesus sagt dann im Neuen Testament, schlägt ein völlig neues Kapitel auf, nur durch ihn. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Er sagt, mein Wunsch ist es, dass ich durch den Heiligen Geist in eurem Herzen, in eurem Leben Einzug halte. Ihr könnt nicht mehr durch äußere Werke ein Leben führen, das mir gefällt. Das schafft kein Mensch. Das ist das große Geheimnis, dass Gott sagt, ich möchte in dein Herz einziehen und in deinem Inneren wohnen. Und mutig zu glauben, inmitten von Zweifeln, glaube ich, brauchen wir alle wie einen Bissen Brot. Und ich habe hier eine Abschlussfrage formuliert. Woran lässt sich unser Mut zum Glauben im Leben praktisch erkennen? Woran lässt sich unser Mut zum Glauben im Leben praktisch erkennen? Es bedeutet für jeden wahrscheinlich etwas anderes. In manchen Bereichen gelingt es vielleicht besser oder leichter. Und in manchen Bereichen merken wir, da stoßen wir an Grenzen. Das ist mir unangenehm. Das kostet jetzt ganz schön viel. Mein Gebet, unser Gebet möge sein, dass Gott uns, wir gehen ja Richtung Pfingsten hin, dass Gott uns als Christen in einer lokalen Kirche, aber als, ich würde sagen, als gesamte Christenheit in Europa, diese 537 Millionen Menschen ganz neu erweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dass er unsere Sprachfähigkeit erhöht und dass wir beginnen, frisch und fröhlich und freudig von unserem Glauben auch zu sprechen, dass wir direkt in dankbarer Weise stolz darauf sind, Christen zu sein, weil Christus in uns wohnt. Und dass wir nicht mehr zurückhalten, sondern dort, wo wir spüren, dass der Geist Gottes anklopft, dass wir unseren Mund aufmachen und von ihm sprechen. Welche Hoffnung er in unserem Leben ist, welchen Sinn er uns geschenkt hat, welchen Plan, welche Berufung er in unserem Leben gegeben hat. Welche Freude es ist, mit ihm zu leben. Dass wir mutig werden und mutig, dass wir wirklich um diesen Mut, wenn ich lese Offenbarung, da braucht es Mut. Aber auch wenn wir manchmal zitternde Knie haben, aber dass wir wirklich uns ausstrecken nach diesem Glaubensmut und entsprechend handeln, dass wir wirklich unser Christsein leben, dass es erkennbar wird. Also ich spreche da wirklich zu mir selber. Am Freitag hat mich mein Chef angerufen, mein erster Postenkommandant. Ich habe schon einmal kurz erwähnt. Der feiert jetzt seinen 80. Geburtstag. Und er hat 20 Leute eingeladen in Gumboldtskirchen Bad Heurigen. Und da hat er seine besten Freunde eingeladen und er hat gesagt, bitte, ich möchte, dass du da kommst und ich möchte, dass du auch eine Ansprache hältst. Kommen Generalmajor, Sektionschef vom Ministerium und einfach Leute, mit denen er Kontakt hatte, Freunde. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du mit dabei bist. Und ich bete heute schon, dass ich diesen Mut habe, in einer Art und Weise hier kurz ein paar Worte an die Mannschaft zu richten, an die Leute, die ihnen eine Hilfe sind und kein Anstoß, kein unnötiger Anstoß. Das meine ich. Überall, wo wir Gelegenheiten haben und Gott gibt uns Möglichkeiten, jedem von uns gibt er Möglichkeiten und Gelegenheiten, dass wir uns freudig und fröhlich und entschlossen zu unserem Glauben bekennen. Dazu möchte ich uns ermutigen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer dann? Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns so ein Vorbild geworden bist, was mutiges Gottvertrauen betrifft. Du hast dich entschieden, keine Menschen zu fürchten, sondern dich einzig und allein an deinem Vater zu orientieren. Vater, ich bete, dass du mich und alle, die das betrifft, dass du uns frei machst von Menschengefälligkeit und von Menschenfurcht. Und wir beten, dass du uns so eine kräftige Portion Mut schenkst, erneut durch deinen Heiligen Geist, dass wir mutig und frei sind, unser Leben mit dir zu leben in einer Welt, die voller Zweifel ist, die voller Unglauben ist, die sogar so antigöttlich und antichristlich ist. Herr, dass wir uns nicht in die Defensive treiben lassen, sondern im Gegenteil, Herr, dass du uns herausholst aus unseren Höhlen und Defensiven und Schutzeinrichtungen. Und Vater, wir beten, dass du unser Schutz bist. Herr, dass du mit deiner Herrlichkeit uns umgibst, dass du uns wirklich frei machst von Angst und von Zweifel und von Furcht in dieser Form und dass du uns wirklich mit deinem Heiligen Geist erfüllst, mehr denn je. Vater, wir danken dir, wir ehren dich und wir danken dir, dass unser Glaube an dich im Leben erkennbar wird, hörbar wird, spürbar wird, erlebbar wird für unser Umfeld, wo immer wir leben und du uns hingestellt hast. In Jesu Namen. Amen.
Da ist dein Weg.